Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, schön, dass wir in die Predigt einsteigen können. Das wird heute eine Herausforderung mit dem Wind sein. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie auf, trotz dem Wind. Die digital unterwegs sind, haben dieses Mal einen leichten Vorteil. So soll es sein. Ich möchte gerne den Predigttext vorlesen aus Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Jesus befindet sich hier in seiner Bergpredigt und hat eine Volksmenge vor sich sitzen. Und er predigt ihnen jetzt Gottes Wort. Und er sagt hier: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist so viel wie Idiot, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Amen. Amen. Das ist eine harte Packung und David auch bekanntermaßen das Amen leiser. Am Ende der Bergpredigt wird die Volksmenge, die Jesus zuhört, erkennen, dass Jesus jemand ist, der nicht so predigt wie die Pastoren der damaligen Zeit, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern dass er mit Vollmacht predigt, heißt es. Am Ende von Kapitel 7 heißt es, und es geschah, als Jesus die Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten haben auch gelehrt und gepredigt. Und Jesus lehrt und predigt. Aber sie merken, hier ist etwas anders. Aber was ist eigentlich anders? Woran lag das, dass sie erkannt haben, dass Jesus mit Vollmacht spricht, mit einer Kraft ausgestattet ist, aber die anderen nicht? Ja, ist es nicht so, dass Jesus auch wie die Schriftgelehrten über die Gebote Gottes gesprochen hat? Also wenn wir uns die Bergpredigt weiter durchlesen würden, würden wir bekannte Worte wiederfinden, so wie wir es auch jetzt gerade in Vers 21 gelesen haben, du sollst nicht töten. Also jeder, der so ein bisschen Bibelkenntnis hat oder mal etwas vom Glauben gehört, vom christlichen Glauben, der kennt diesen Satz, du sollst nicht töten. Ja, das wurde euch gesagt, du sollst nicht töten. Wir werden weiterlesen, dass es in den nächsten Wochen, dass es auch heißt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch schwören und so weiter und so fort. Also Gebote Gottes werden hier aufgegriffen, Jesus predigt sie und anscheinend setzt Jesus voraus, dass seine Zuhörer, dass denen das auch schon gesagt wurde, ihr habt gehört, dass zu den Alten im Alten Testament gesagt ist. Und immer wieder leitet Jesus seine Lehreinheit mit diesen Worten ein. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Woher kommt die Vollmacht, die Jesus hat? Wenn Jesus hier seine Worte einleitet, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und das wird er in diesen Folgetexten immer wieder tun, dann spielt Jesus nicht zuallererst auf die Worte des Alten Testaments an. Auch wenn der Klang sehr stark danach ist, du sollst nicht töten, ist natürlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aber Jesus möchte nicht so sehr auf den Punkt hinaus, dass er jetzt aus dem Alten Testament etwas zitiert, sondern er spielt darauf an, was die Menschen vom Hörensagen wussten, was ihnen ihre damaligen Pastoren, die Schriftgelehrten, beigebracht haben. Das möchte Jesus aufgreifen. Ich werde jetzt darüber sprechen, was ihr Land auf Land ab euer Leben lang gehört habt in euren Synagogen, in euren Kirchen, möchte ich mal sagen. Und das werde ich in Kontrast stellen zu dem, was ich euch zu sagen habe. Und da wird es Dinge geben, die sind ganz korrekt, wie ihr gehört habt, aber die wurden auch vermengt mit Dingen, die nicht im Wort Gottes stehen.
oder teilweise werden Dinge ausgelassen. Und es wird nicht das ganze Bild gezeichnet von euren Pastoren, denen ihr so viel zugehört habt und nach denen ihr euch richtet. Wenn Jesus sich auf die Bibel beziehen möchte, dann tut er das nicht mit den Worten, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Wenn Jesus die Bibel zitiert, dann macht er das immer mit den Worten, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Mit diesen Worten leitet Jesus immer Bibelzitate ein. Das tut er hier aber in diesem Fall wiederholt ausdrücklich nicht. Womit ich euch jetzt konfrontiere, ist nicht das, was ihr gelesen habt, sondern das, was ihr von Hörensagen wisst. Und ihr meint, es richtig zu wissen. Und die Menschen werden merken, wow, dieser Mann hat Vollmacht, wenn er spricht. Jesus hat mit Vollmacht gesprochen. Warum? Weil er im Einklang mit der Bibel gesprochen hat. Weil er den Willen Gottes aus der Bibel hergeleitet hat und nicht menschliche Ideen noch hinzugedichtet hat. Und dort, wo wir Worte aus der Bibel nehmen, Ideen, Gedankengänge aus der Bibel nehmen, aber sie vermengen mit unseren Meinungen, geht Vollmacht verloren. Geistliche Sprengkraft geht verloren, weil wir uns nicht mehr mit dem, was wir sagen, wofür wir werben, weil wir uns damit nicht mehr auf ein sicheres Fundament stellen, sondern unsere Gedanken für Gottes Gedanken verkaufen. Könnt ihr mir folgen? Ist der Gedanke nachvollziehbar? Und somit muss man ganz genau hören, was wird eigentlich gepredigt? Was wird da eigentlich gesagt? Ist es in Übereinstimmung mit dem, was im Wort Gottes ist? Und wenn das der Fall ist, werden wir erleben, dass Verkündigung, dass Predigt, und das ist nicht nur auf diese kleine Bühne hier begrenzt, sondern auch das, was du im Alltag tust, wenn du Gottes Wort teilst, wenn du Glauben teilst, wenn das auf der Grundlage des Wortes Gottes ist, dann haben wir eine Gewissheit, dass da auch Vollmacht hintersteckt. Weil wir uns auf einem sicheren Fundament bewegen und das ist das Fundament, was Gott selbst gelegt hat. Und da haben die Menschen gemerkt, Jesus ist anders. Es ist eine andere Qualität, was hier kommt, weil er nicht einfach Menschenmeinung weitergibt, nicht nur einfach gut dünken in dieser Zeit, er lässt nicht Dinge aus, er dichtet nichts hinzu, sondern er bleibt bei dem, was die Bibel zu sagen hat. Also Jesus lehrt in der Bergpredigt im Einklang mit der Heiligen Schrift. In manchen Köpfen herrscht so eine irrige Idee, dass Jesus recht flexibel mit dem Alten Testament umgegangen sei und es auch manchmal nicht so ganz eng gesehen hat, wenn es denn dem Wohl der Menschen gedient hat. Oder wenn er irgendwie Mitleid hatte mit jemandem und hat gedacht, so, ich will ihm was Gutes tun, ach, das Gesetz lassen wir mal beiseite liegen, das ist ja irgendwie so unbequem, so eng und das blockiert uns irgendwie. Lass mal beiseite, Hauptsache den Menschen geht's gut. So hat auch letztens ein Pastor mir das auch so geschrieben. Das Gesetz Gottes ist so auszulegen, dass es immer den Menschen gut geht. Das ist schon sehr amüsant. Jesus hat das Gesetz nicht irgendwie lax gesehen und irgendwie ist mal nicht so ganz genau genommen. Als wenn das, was im Gesetz gesagt ist, irgendwie skurril und komisch wäre. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der von Ewigkeit her ist und er, Jesus Christus, das Wort Gottes ist, dann ist das, was wir im Alten Testament lesen an Gebote und Gesetz, von wem? Von Jesus Christus. Jesus ist selber der Autor des Alten Testaments. Die Aussprüche des Herrn im Alten Testament sind Aussprüche Jesu Christi. Und jetzt haben wir den, der in der Bergpredigt wieder sein Wort erhebt und sagt, ich aber sage euch. Und dann immer wieder auch Links aufbaut zum Alten Testament. Um zu zeigen, hier ist eine Kontinuität. Ich weiß es besser. Und ich bringe euch auf die Spur. Und wir merken hier eine Vollmacht in seinen Worten. Jesus geht mit dem Alten Testament sehr korrekt um. Er korrigiert nicht das Alte Testament in seinen Worten. Denn wenn wir die Bergpredigt aufmerksam lesen, dann haben wir in Matthäus 5, Vers 17 und 18 ja schon gelesen. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jede einzelne Passage im Alten Testament auf heute einfach so überschreiben können. Es gibt ein Wandel in der Zeit. Es gibt meinetwegen auch Gesetze und Gebote, die allein für das Volk Israel im Alten Testament galten und heute nicht mehr. Das ist ein großes Thema, das werden wir jetzt nicht öffnen. Aber es gibt diese Vorstellung, dass Jesus das Alte Testament irgendwie umgedichtet hat, korrigiert hat oder kritisiert hätte, ist einfach nicht das, was Jesus hier selber sagt. Denn Jesus sagt nicht, es steht geschrieben und dann ein Zitat gibt und sagt, aber jetzt sage ich euch mal, wie es eigentlich ist. Sondern euer Hörensagen, was ihr vom Hörensagen wisst, was ihr meint zu wissen über Gott und die Welt, das muss gerade gerückt werden. Und dazu bin ich jetzt hier. Ich aber sage euch. Er sagt nicht, so spricht der Herr, braucht er nicht. Ich bin der Herr. Ich aber sage euch. Also Jesus sensibilisiert seine Zuhörer hier, indem er immer wieder so anfängt, ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Er sensibilisiert dafür, dass wir aufpassen, nicht Meinungen zu folgen. Auch wenn sie von der Kanzel kommen. Auch wenn sie von respektablen Personen kommen. Außer bei mir macht er eine Ausnahme. Folgt nicht Meinungen, sondern folgt dem, was in Übereinstimmung mit Gottes Wort passiert. Und es gibt auch in unseren Kreisen, in unseren frommen, freikirchlichen Kontext, gibt es so Glaubenswahrheiten, die immer wiederholt werden. Oft gar nicht in Frage gestellt werden, ob das auch wirklich so ist. Das bürgert sich so ein, das schleicht sich so ein und man denkt so, naja, irgendwie, ja, so funktioniert das mit dem Glauben. So funktioniert das mit dem Christentum. Da gibt es natürlich mannigfache Beispiele. Ich möchte da nicht zu tief einsteigen, aber jeder hat es vielleicht schon mal mitbekommen, wenn jemand, keine Ahnung, eine geistliche Haltung, einen geistlichen Standpunkt kritisiert hat und gesagt, du darfst es nicht kritisieren, weil wir sollen nicht richten. Ja, richtet nicht. Und mit diesem Totschlagargument wird jegliche Korrektur und Kritik irgendwie gleich in den Wind geschlagen. Oder was auch bei vielen Christen schon in den Köpfen ist, Glaube ja, Gemeinde nein. Hauptsache, ich habe meine persönliche Beziehung zu Jesus, aber ich brauche keine Gemeinde. Oder was ich ständig, seitdem ich Pastor bin, jedes Jahr höre, Glaube ja, aber Taufe nein. Das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass ich glaube, aber Taufe ist nicht so wichtig. Oder solche schönen Sätze wie Folge deinem Herzen und so weiter und so fort. Also, ich sag mal, so Kaliber, die immer wieder gesagt werden und man denkt so, naja, irgendwie, das ist irgendwie so christliche Botschaft. Aber hören wir genau hin? Ist es wirklich die Botschaft der Bibel? Bei diesem kleinen Beispiel, die ich euch gegeben hätte, könnten wir jetzt tief einsteigen, lassen wir sein. Aber wenn man da genau hinschaut, da sind so Kernwahrheiten, aber die werden dann überzogen. Entscheidendes wird einfach herausgenommen, was auch noch gesagt werden müsste. Also, was Jesus hier macht, ist, er stellt seine Worte nicht im Kontrast zum Alten Testament, sondern Jesus stellt seine Worte in Kontrast zu dem, was die Menschen vom Hörensagen wussten, was sie meinten vom Alten Testament zu wissen. So, jetzt beginnen wir unsere Predigt. Nein, keine Sorge, wir sind schon mittendrin. Jesus beginnt sein Thema, wir haben es eben gerade gehört, mit einer Thematik, die sehr schön in unsere Zeit passt. Er nimmt Bezug auf das sechste Gebot, du sollst nicht töten, was auch in unserem Land ein wichtiges Gebot ist und für viele Menschen unserer Zeit auch ein wichtiger Gradmesser ist für Gerechtigkeit, für Gutsein. Ich habe niemanden getötet. Wir lesen nochmal die Verse 21, 22. Ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen. So weit, so gut. Mord, keine gute Sache. Hier ist erstmal nichts Kritisches. Aber anscheinend war das Thema so hochgehängt, dass Mord schlecht ist, dass all das, was auch zum Mord führt, was dem Mord vorausgeht, an Herzensmotiven vernachlässigt wurde. Deswegen muss Jesus jetzt folgen. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, ich habe es vorhin gesagt, das ist nicht so wie beim kleinen Kind, oh du kleiner Racker, sondern du Idiot, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Warum sage ich, dass dieses Wort, so wie Jesus das hier bringt und wie er dieser Vorstellung, so Hauptsache nicht morden, dass er dem das entgegensetzt, dass das in unsere Zeit passt. Warum sage ich das? Weil bei vielen ist es so, ja, Mordverbot, so weit, so gut und dann ist auch Schluss. Viele machen sich dann auch keine weiteren Gedanken mehr. Das hörst du oft in Gesprächen, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst so, und über Glauben sprichst und so die Frage, wie komme ich in den Himmel? Naja, ich komme in den Himmel, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Habt ihr schon mal im Gespräch so gehört, so, dass jemand so um die Ecke kommt und sagt, na, bei mir wird es schwierig, weil ich jemanden umgebracht habe? Also ich habe es, also außer im Gefängnis habe ich sowas noch nicht erlebt. So einfach auf einer Straße. Ja, so meine Frau hat mich um die Ecke gebracht und alle, die mich blöd auf der Straße anquatschen auch. So. Die wenigsten Menschen haben andere Menschen umgebracht. Und damit wiegen sie sich in eine Sicherheit. Ich bin richtig. Ich bin gut. Und das ist ausreichend. Und ein oberflächlicher Mensch wird auch nicht weiter nachdenken. Ein oberflächlicher Mensch, und das prägte diese Zeit damals, wahnsinnige Oberflächlichkeit. Der wird einfach bei dem Punkt stehen bleiben und sich dann beruhigen. Ich habe niemanden umgebracht, dann ist alles gut. Aber der Aufrichtige belässt es nicht dabei. Der Aufrichtige packt das Problem an seiner Wurzel. Denn du findest dich ja nicht einfach irgendwie mit einem Messer über einem Menschen wieder und dem hast du gerade die Kehle durchgeschnitten. Sondern dem gingen ja Schritte voraus. Und der Aufrichtige wird schauen, was führt mich überhaupt in diese Lage, dass ich einen Menschen so sehr die Würde raube? Und werde weiter nach vorne gehen und wo beginnt es, dass ich Menschen ihre Würde nehme? Und das ist das, was Jesus hier bringt. Es gibt Steps, die schon im Herzen hier beginnen. Mord beginnt im Herzen. Dort, wo ich jemanden degradiere und die Würde abspreche. Das geschieht hier. Das Endresultat ist dann mit der Waffe oder wie auch immer, aber es beginnt in unserem Herzen. Und Jesus möchte hier darauf hinweisen, Gottes Moral ist höher als unsere. Seine Werte sind exzellenter als die Werte, die wir haben. Darum wundert es auch nicht, dass wir schon in 3. Mose 19, Vers 17 im Alten Testament lesen, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Merkt ihr, hier kommt, Jesus bringt das, was im Alten Testament ist, hier wieder in die Erinnerung. Leute, es reicht nicht einfach zu sagen, ich habe niemanden umgebracht und jetzt bin ich sauber, meine Weste ist rein, sondern das Gesetz geht so weit, dass du auch in deinem Herzen nichts gegen jemanden haben sollst. Dass du ihn nicht hassen sollst, dass du nicht zürnen sollst, dass du ihn nicht beschimpfen sollst, verachten oder erniedrigen sollst. Das sind keine Kavaliersdelikte. Naja, das macht ja jeder. Jeder verachtet mal irgendjemanden. Jeder erniedrigt mal oder beleidigt mal jemanden. Wenn du wüsstest, welchen Chef ich habe, dann hättest du Verständnis für die Beleidigungen, die wir so hinter vorgehaltener Hand so Tag ein, Tag aus sagen. Das gehört einfach dazu. Wenn du es wüsstest, dann hättest du Verständnis. Nein. Jesus nicht. Du kannst ihn nicht rausreden, aber ich habe mich nicht dazu verleiten lassen, ihm den Lebenssaft rauszunehmen. Sondern das fängt vorher an. Darum sagt auch in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, auch im Neuen Testament, in 1. Johannes 3, Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, hier haben wir wieder Bruder hassen, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Dieses Wort aus dem Neuen Testament ist ein Generalurteil über alle, die sich hier gerade befinden und auch die im Saal sitzen. Weil da ist niemand, der nicht mal seinen Nächsten gehasst hat, irgendwie verabscheut hat, ätzend fand, etwas Schlechtes gewünscht hat. Solche Dynamiken kennt jedes Herz. Und darum sagt die Bibel hier ganz glasklar, wir sind Menschenmörder, wir vergehen uns an den Geschöpfen Gottes. Und wenn wir uns an den Geschöpfen Gottes vergehen, vergehen wir uns auch an Gott selbst. Ich bringe das Beispiel öfter, als David Ehebruch begangen hat, einen Mord geplant hat, wahnsinnige Intrigen geplant hat und Menschen in Not gebracht hat, schreibt der Psalm 51. Und dort betet er und sagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Man muss eigentlich sagen, David, du siehst die Sache nicht ganz richtig. Du hast gegen Menschen gesündigt. Du hast nie dein Mund gegen Gott erhoben. Aber David weiß ganz genau, indem ich mich an die Geschöpfe Gottes vergehe, vergehe ich mich an Gott selbst. Weil das ist Gottes Eigentum. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Und wenn ich andere Menschen hasse, sie verleumde oder sie verachte, dann verachte ich auch den Schöpfer, der diese Geschöpfe gemacht hat. Deswegen kann David so weit gehen, dass er sagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und muss umkehren und Buße tun. Natürlich hat er sich auch gegen Menschen versündigt. Aber er merkt, es gibt ja eine größere Dimension, mit der ich konfrontiert werde. Weil David hatte in diesem Zeitpunkt keine Phase, wo er gesagt hat, ich will Gott nicht. Sondern er hatte sich selber und seine Gottesbeziehung noch nicht mal im Verdacht gehabt. Er brauchte die Offenbarung Gottes in seinem Leben. Die Dinge, die ich tue, damit hat Gott ein Problem. Die sind nicht egal. Und Jesus bringt das in seine Gesellschaft hinein und sagt, Leute, so wie ihr mit Menschen umgeht, das berührt Gottes Herz. Die Unversöhnlichkeit, in der du lebst, das zerbricht das Herz Gottes. Das ist keine Lappalie. Und weil unser Menschenhass so weitreichende Folgen hat, steigert Jesus die Konsequenz, indem er sagt, wer so etwas tut, der wird dem Gericht verfallen sein, der wird dem Hohen Rat, also der höchsten Gerichtsinstanz, verfallen sein und er toppt das Ganze am Ende, indem er sagt, er wird der Hölle, das Feuer der Hölle erleiden. Oder wie sagt er es? Ich möchte zitieren. Der Hölle des Feuers wird er verfallen sein. Wenn Jesus von Gericht, vom Hohen Rat und von der Hölle spricht, dann meint es nicht, dass wir uns jetzt aussuchen sollen, Moment, Narr werde ich nicht sagen, weil das dann die Konsequenz der Hölle hat. Dann werde ich nur dem Bruder zürnen, weil ich dann nur dem Gericht verfallen sein werde. Also, das möchte Jesus damit nicht sagen. Er möchte das als Synonym gebrauchen. Die Handlungen gegen Menschen, unsere Bitterkeit, die wir haben gegen andere, das, was wir gegen andere aufbringen, das bringt uns in die ewige Verdammnis. In die ewige Gottesferne, in das Gericht Gottes, wo Gott uns verurteilen wird dafür, was wir an seinen Geschöpfen getan haben und wir kein Recht zu hatten, auch wenn wir gedacht haben, wir wären im Recht und das wäre Gerechtigkeit gewesen, weil der auch so mit mir umgegangen ist, zeigt Jesus mit seinem Leben, so handele ich aber nicht. Dort, wo man mich angreift, dort bin ich ruhig. Böses vergelte ich nicht mit Bösen, sondern mit Gutem. Das ist das Herz Gottes. In dieser Art und Weise sollen wir agieren. An dieser Stelle können wir uns tatsächlich fragen, Moment mal, wenn wir das hier so lesen, man soll diese Dinge nicht sagen, diese Dinge, man soll nicht so zürnen. Verspürte nicht Jesus auch Zorn gegenüber Menschen? Oder hat er nicht selber in Matthäus, Evangelium, Kapitel 23, Vers 17, die Schriftgelehrten als Narren bezeichnet? Was er durchaus tut. Das ist ja schon, Moment mal, Jesus, wir sollen es nicht tun, aber dann zürnst du auch im Tempel, schmeißt die Tische um, vertreibst die Leute aus dem Haus Gottes. Jesus, was ist mit dir los? Du hast vergessen, was du im Kapitel 5 gesagt hast. Es gibt einen gerechten und heiligen Zorn. Und den übt Gott aus. Darum heißt es in 2. Mose 34, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Gott ist sehr geduldig. Er ist langsam zum Zorn, nicht unmöglich zum Zorn. Aber wenn sein Zorn dann platziert wird, dann ist es gerechter, berechtigter und heiliger Zorn. weil er sich gegen das stellt, was seine Ideale sind, was das Leben fördert. Deswegen ist es spannend, dass Jakobus in Kapitel 1, Vers 19 folgendes sagt. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus spricht jetzt nicht über Gott, sondern über uns. Und wir merken hoffentlich direkt die Parallele, die Jakobus hier aufzeigen möchte. Wir sehen, wie Gott ist. Er ist langsam zum Zorn. Er ist reich an Gnade und er ist barmherzig. Und jetzt wendet er das an, wenn wir wissen, wie Gott ist, dann wissen wir auch, wie wir sein sollen. Also in der Gemeinschaft mit Gott sollte sich die Eigenschaft Gottes in deinem Leben widerspiegeln und das wird für dich bedeuten, dass du langsam zum Zorn bist. Das bedeutet, es gibt einen heiligen und gerechtfertigten Zorn. Ich möchte hier ein Zitat vorlesen von Daniel Doriani. Ihr habt den schon öfter mal gehört. Hallo Dori. Einen wunderbaren Kommentator geschrieben. Leider auf Englisch. Aber, also ich lese jetzt auf Deutsch. Wie er das hier kommentiert. Im Gegensatz zu uns wurde Jesus nicht zornig, wenn man ihn schlecht behandelte. Als er verhaftet, verspottet, geschlagen, gekreuzigt wurde, war er so ruhig wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er wies seine Peiniger nicht zurecht und verteidigte sich nicht. Jesus schwieg, außer dass er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Petrus sagt, als sie ihn beschimpften, hat er nicht zurückgeschlagen. Als er litt, hat er nicht gedroht. Stattdessen vertraute er sich dem an, der gerecht richtet. Jesus wurde um der anderen willen zornig. Jesus wurde um der anderen willen zornig. Es gibt einen Zorn, der liebevoll ist, der niemanden etwas Böses wünscht. Er liebt den Sünder, während er die Sünde hasst. Unser Zorn ist normalerweise genau das Gegenteil. Und darum geht es hier. Wir entbrennen vor Wut über kleine Verletzungen unserer Ehre. Wir schreien Schiedsrichter an, deren Pfiffe unserer Lieblingsmannschaft schaden. Wir sind beleidigt über kleine Gemeinheiten, kleine Akte der Respektlosigkeit. Wir sind wütend auf Menschen, die uns im Straßenverkehr schneiden oder gelbe Ampeln überfahren, bis sie rot werden. Wer kennt das? Wer kennt die Wut im Autoverkehr? Okay, einige Menschenmörder haben sich gerade gemeldet. Ist hart, oder? Wir sind schnell zornig über persönliche Beleidigung. Aber wir sind langsam zum Zorn über Sünden, die Gott und die Menschheit beleidigen. Unser Zorn ist oft nicht dieser heilige und gerechte Zorn. Und das ist das, worauf Jesus hier hinaus möchte. Jesus möchte darauf hinaus, wo wir uns persönlich gekränkt und beleidigt fühlen und dadurch dann in Zorn entbrennen und entfachen und falsch über Menschen denken, falsch über Menschen reden. Und dass es Jesus tatsächlich um diese persönlichen Kränkungen geht, zeigen jetzt auch die nächsten Verse. Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Damals im Alten Testament hat man mit Opferungen seine Reue zum Ausdruck gebracht. Die Bereitschaft, Herr, vergib mir. Man hat auch seinen Dank zum Ausdruck gebracht. Ganz unterschiedliche Dinge, was man mit Opferhandlungen ausgedrückt hat. Es war ein Gottesdienstakt, ein Akt der Anbetung, ein Akt der, Herr, das soll unsere Beziehung wiederherstellen. Ich will in Gemeinschaft mit dir sein. Und Jesus sagt, dass diese Opferungshandlung, die durchaus ja wichtig waren im Alten Testament, dass sie pausiert werden sollen. Also da ist etwas, was Gott von den Israeliten gefordert hat, tu diese Dinge, und Jesus sagt, stopp, mach's nicht. Mach nicht weiter. Lass es ruhen. Warum soll das pausiert werden? Da gibt es nämlich ein Problem in unserem Herzen. Und erst das soll geklärt und gelöst werden, ehe man zu Gott kommt und auf heilig tut und auf Reue und sagt, Herr, ich will in Gemeinschaft mit dir sein, aber die Beziehung zu meinem Bruder ist gerade mächtig im Argen. Und Jesus möchte, dass man den Gottesdienst pausiert, weil es andernfalls keinen Wert hätte, was wir dort zum Ausdruck bringen wollen. Es wäre ein Schauspiel, was keinerlei Nutzen hätte. Und so lesen wir im Alten Testament, in den Propheten immer wieder, dass die damaligen Propheten dem Volk immer wieder zugerufen haben, das, was ihr hier treibt an Gottesdienst, ist zwar eine schöne Liturgie, gut auswendig gelernt, ihr sagt die richtigen Vokabeln, ihr bringt die richtigen Opferhandlungen und alles ist minutiös gut getaktet und geplant. Ihr feiert einen ganz schönen Gottesdienst. Aber das Eigentliche habt ihr vergessen. Darum sagt der Prophet Amos im Kapitel 5, 21 bis 23, spricht der Herr, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Was für Worte! Dein Gedudel da an deinen Instrumenten, das interessiert mich nicht. Die Bohne, ich will das nicht. Wow, ich denke, das ist nicht der einzige Prophet, der so gesprochen hat. Viele Propheten durch die Generation haben das immer wieder gesagt. Wir sollten nicht meinen, dass diese Emotionen Gott heute nicht mehr kennen würde. Auch heute kann es Momente geben, wo der Herr uns genau das vermitteln möchte. Euer Gesinge und euer Gerede. Lasst mich in Ruhe damit. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Eure Gaben lasst weg. Und das, was wir im Gottesdienst tun, wenn wir beten, wenn wir singen, ist im Neuen Testament im Hebräerbrief beschrieben, auch als Opfergaben, die wir bringen. Die wir sagen, Herr, wir wollen Gemeinschaft mit dir haben, wir brauchen dich. Wir wollen mit dir sein. Ich sage, stopp, Pause. Es gibt etwas, was offensichtlich ist, das muss gelöst werden. Und da kannst du nicht einfach so tun, als wenn nichts wäre. Und die geringe Wirksamkeit, die wir als Gemeinden haben in Deutschland und auch die mangelnde Gegenwart Gottes im Leben von manchen Christen, hat ihren Grund zum Teil darin, dass wir diese Prinzipien, die Jesus in Matthäus 5 hier lehrt, nicht berücksichtigen, sondern missachten. Denn wenn wir das uns wirklich zu Herzen nehmen würden, was Jesus hier sagt, da würde so mancher Gottesdienst vielleicht halb leer sein, weil alle damit beschäftigt sind, zum Bruder zu laufen, zur Schwester zu laufen und zu sagen, wir müssen in die Klärung gehen. Stattdessen hocken wir in den Reihen und in manchen Gemeinden über Jahre lassen die Leichen im Keller schmoren und vermodern und der stinkt bis zum Himmel. Und jeder weiß es. Jeder weiß auch, der ist im Clinch mit dem und der darf ihn nicht und wenn der rausgeht, dann darf der nicht reinkommen. Es ist so krass, was in Gemeinden abgeht. Dass uns von diesem Text ja klar sein muss, der Zorn Gottes ist darüber entbrannt über diese Dinge. Und das ist für uns völlig, dass es uns noch nicht mal irgendwie auffühlt, dass es Unversöhnlichkeiten gibt in unserem Leben. Und wir sie einfach lassen. Und denken, wir können es aber mit mehr Frömmigkeit irgendwie überstreichen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Unversöhnlichkeit, Streit, Entzweiungen, Parteiungen prägen zu oft unsere Beziehungen. Und in diesem Zustand meinen wir, irgendwie Gaben für Gott zu bringen, Gott zu feiern, und irgendwie zu hoffen, dass er seinen Weg dadurch bahnt in unsere Herzen, uns begegnet, uns berührt, uns beschenkt und uns segnet. Ich sage euch, diese ganze Mühe ist vergeudet und hat keinen Wert. Sie hat geistlich überhaupt keine Kraft. So versuchen wir uns zu überlegen als Gemeinde Deutschland, wie können wir an Relevanz gewinnen, wie können wir Kraft entfalten in unserem Land, wie kann das, was wir hier tun, irgendwie wohltuend sein, ein Wohlgeruch für Gott und ein Segen für die Menschen. Jesus sagt es in Matthäus 5. Pausier den Gottesdienst und kläre die Probleme, die da sind. 1. Johannes 2, Vers 9 sagt: Wer sagt, dass er im Licht ist oder im Licht sei, das bedeutet in Verbindung mit Gott. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Ist in der Finsternis bis jetzt. Und wenn wir Licht sein wollen, dann müssen wir Licht sein. Dann müssen wir im Licht sein. Das bedeutet, wir müssen die Entzweiungen beiseite schaffen. Wir müssen den Streit beenden. Wir müssen in den Frieden gehen, wir müssen in die Versöhnung gehen. Wir müssen vergeben und wir müssen umkehren. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir Licht sein wollen, wenn wir Licht erleben wollen in unserem Leben und auch Licht sein wollen in unserer Stadt. Und für Jesus ist hier klar, wer ihm nachfolgt und in der versöhnten Gemeinschaft mit Gott unterwegs ist, der lebt auch in Versöhnung mit seinen Geschwistern. Und wird es nicht akzeptieren, heute hier zu sitzen und zu sagen, wenn ich den wieder sehe, diese Visage, ich hatte gehofft, dass er heute nicht kommt, jetzt ist er wieder da. Und es erinnert mich immer an diese Verletzung und so weiter. Klär das. Klär das. Und beachte, Jesus will, dass wir so frei von Unversöhnlichkeit sind, dass er noch nicht einmal deine Bitterkeit gegen jemanden anderen thematisiert. Manche sind zu schnell beim Lesen und denken, Jesus spricht hier darüber, wenn du dann merkst, dass du gegen jemanden etwas hast, dass du gegen jemanden zürnst, dann geh hin und klär das. Jesus setzt die Messlatte noch viel, viel weiter hoch. Er sagt, wenn du nun deine Gabe da bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorhin hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Es ist noch nicht einmal, dass du ein Problem hast, wenn du merkst, wenn du dich daran erinnerst, dass jemand anderes diese Zornesgedanken hat, dann sollte das dich schon so sehr in Bewegung setzen, dass du sagst, ich will Versöhnung, ich werde jetzt auf ihn zugehen oder auf sie zugehen und ich möchte wissen, wie geht es dir mit mir? Was hast du gegen mich? Was müssen wir klären? Gibt es einen blinden Fleck, den ich gerade nicht sehe? Jesus geht noch nicht einmal darauf ein, dass du deine eigene Bitterkeit klärst. Das ist für ihn völlig klar, nach dem, was er vorhin gesagt hatte. Er sagt, es geht so weit, dass du sogar darüber bekümmert sein musst, wenn jemand anders irgendwie denkt, du bist für ihn Anstoß. Es mag sein, dass du tatsächlich jemanden verletzt hast. Und wenn du merkst, der schneidet mich, der guckt mich komisch an, der ist seltsam mit mir. Hey, du bist Christ! Der Friedefürst ist dein Friedefürst. Das sollte dich so in die Bewegung setzen, dass du sagst, ist was? Ist was zwischen uns? Gibt es etwas, wo ich Entschuldigung sagen muss? Das ist so krass. Meine Lieben, diese Dinge bringen wir unseren Kleinkindern bei. Und Jesus muss es erwachsenen Menschen sagen. Amen. Versöhnung und Frieden soll uns so sehr bestimmen, dass wir sogar die Feindseligkeiten gegen uns angehen. Es geht um eine demütige Haltung, anzuerkennen, dass wir für andere zur Quelle von Unmut und Sorgen geworden sind. Wir gehen bei diesem Thema immer viel zu viel von uns selber aus. Und der Matze, der hat mich verletzt. Doch die Karin, die hat wieder so komisch geguckt. Ich fühle mich pikiert. Meine Ehre. Jesus dreht das um und sagt, wenn du mit mir bist, dann denkst du nicht die ganze Zeit über deine Befindlichkeiten nach. Jesus hätte eine ganze Menge zu predigen über seine Befindlichkeiten. Aber er sagt vielmehr, du bist oft genug,
mein lieber Nachfolger, Kind Gottes,
du bist oft genug Quelle von Unmut und Sorge im Herzen von anderen. Glaubt ihr das? Ich höre nämlich kein Amen. Wenn wir das nämlich glauben würden, dann würden wir über uns anders denken. Aber viel zu oft verletzen wir Menschen. Viel zu oft müssen Menschen über uns zu Gott in die Seelsorge im Gebet gehen. Weil wir ihnen Mühe gemacht haben. Und Jesus möchte, dass wir so eine Sensibilität für Versöhnlichkeit und Frieden bekommen. Dass wir von uns aus auf die Person zugehen und sagen, lass uns bitte in die Versöhnung gehen. Versöhnung ist wichtig für mich.
Und meine Lieben, Versöhnung und Heilung ist das, was unsere Nation gerade nach dieser sehr heißen Phase, in der wir stecken und auch immer noch stecken, absolut braucht. Viele Verletzungen sind entstanden in unserem Land. Hinein in die Familien, in die WhatsApp-Gruppen, wo man sich entzweit hat, wo man nichts mehr miteinander zu tun hatte, weil der andere irgendwie auf der falschen Seite stand in der ganzen Debatte und man nicht mehr miteinander reden möchte, weil man irgendwie die Haltung, die jemand anders eingenommen hat, verabscheut. Diese ganze politische Debatte wurde so stark aufgeblasen in unseren Tagen, dass es sogar Ehepaare teilweise entzweit hat. So viel Risse gingen durch unser Land, das ist nicht in Worten zu fassen. Und oft genug waren wir auch die Quelle für diese Verletzungen, die entstanden sind. Wir haben eine Menge zu tun. Dieses Land braucht Versöhnung. Dieses Land braucht Heilung. Aber wer soll das tun? Das müssen die tun, die Jesus kennen. Die den Heiligen Geist haben und sensibel gemacht worden sind. Daniel Doriani schreibt weiter, wir kommen auch schon langsam zum Schluss, selbst wenn wir uns für unschuldig halten oder das Problem für unbedeutend halten, sollten wir innehalten und uns um Versöhnung bemühen, wenn die Spannungen so groß sind, dass wir uns an sie erinnern und sie uns beunruhigen. Also selbst wenn wir denken, ich habe da gar nichts gemacht. Ich bin völlig frei von Schuld. Haben wir diesen Mut und diese Demut zu sagen, ich gehe dennoch ins Gespräch, weil vielleicht bin ich falsch. Vielleicht sehe ich etwas nicht. Vielleicht habe ich nicht das ganze Bild. Und deswegen gehe ich dennoch. Ich habe nämlich keine Angst. Denn wenn ich Schuld auf mich geladen habe, habe ich einen Jesus, zu dem ich gehen kann, der mir gerne vergibt, dem ich dann auch gerne meine Gabe bringen kann und mich segnen wird. Lass uns die letzten Verse lesen und dann abschließen. Verse 25 und 26. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Jesus zeigt uns hier, dass unsere Hartherzigkeit unwiderrufliche Folgen haben wird. Was Jesus hier kommuniziert ist, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Und Gottes Gerichtshandeln wird mit einem weiteren Bild ergänzt. Jesus hat vom Gericht gesprochen, vom höchsten Rat, von der Hölle und jetzt bringt er ein weiteres Bild, Gefängnis. Irgendwann wird abgeschlossen. Und wir sollten gut überlegen, ob wir es uns leisten wollen, in Unversöhnlichkeit zu bleiben. Es wird ewige Konsequenzen für uns haben. Und das ist an diesem Morgen eine harte Botschaft. Und du fragst dich, wo ist der Strohhalm? Wo ist die gute Nachricht, die uns Jesus hier gibt? Ist hier überhaupt eine gute Nachricht zu sehen in dem, was Jesus uns hier gibt?
Es gibt eine sehr gute Nachricht. Die gute Nachricht ist in diesem Text: Jesus öffnet seinen Mund und er spricht zu dir und mir. Jesus ist nämlich nicht stumm. Er verschweigt es nicht, dass du ins Verderben galoppierst, sondern Jesus öffnet seinen Mund. Er schenkt dir das Wort Gottes, dass du hören kannst und dass die Dinge anders sein können. Das ist die gute Nachricht. Das ist die Gnade und die Barmherzigkeit, die Jesus hier auch an diesem Morgen uns gibt. Dass er nicht sagt, du bist unversöhnlich, du lässt das einfach laufen und eigentlich sollte ich jetzt schon den Sack zumachen. Nein, ich erhebe meine Stimme zu dir, dass dein Herz hört, dass du dich aufmachst und dass du die Versöhnlichkeit, dass du Versöhnung und Frieden wählen kannst. Deswegen sagt Jesus, und das ist eine gute Nachricht, meine Freunde, wenn er hier sagt in Vers 25, komm, komm. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Jetzt ist die Zeit. Nutze sie jetzt. Warte nicht auf morgen und übermorgen. Es kann zu spät sein. Nutze die Zeit jetzt. Und das ist eine gute Nachricht, die Jesus uns hier gibt. Während du mit ihm auf dem Weg bist, klär die Dinge gleich. Und warte nicht länger. Gottes Gericht ist real. Aber es gibt jetzt einen Ausweg. Darum glaube Jesus, was er hier sagt. Vertraue ihm. Vertraue seinen Worten. Suche Frieden. Suche Versöhnung. Und natürlich, und das möchte ich abschließend sagen, wird sich manch einer fragen, ja, aber wie soll ich das zustande bringen? Ich weiß nicht, ob der andere bereit ist, sich versöhnen zu lassen. Versöhnung ist etwas, was auf beiden Seiten geschieht. Darum sagt uns Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist oder so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es geht, das, was du tun kannst, tu. Was der andere daraus macht, das kannst du nicht verhindern. Und es ist witzig, heute Nacht habe ich geträumt und habe geträumt von einem Bruder, der etwas gegen mich hat. Ist das krass? Ich will in die Klärung gehen, aber mein Bruder will nicht. Da ist etwas, was er irgendwie gegen mich hat. Ich weiß nicht genau was. Ich würde es gern klären. Hab die Hand öfter schon ausgestreckt, aber diese Person will nicht. Was soll ich tun? Herr, du weißt, Herr, du kennst mein Herz. Dass ich bereit wäre, in dem Gespräch mich blank zu machen und sagen, hier bin ich. Und dort, wo ich Fehler gemacht habe, vergib mir. Aber mir entgeht diese Möglichkeit, weil die andere Partei nicht will. Gott wird uns dann nicht festnageln darauf. So viel an euch ist, geht die Wege. Alles darüber hinaus liegt nicht in eurer Hand. Und darum, wenn du heute merkst, da ist etwas, so während gepredigt wurde, ich merke, da gibt es jemanden, der etwas gegen mich hat. Das ist ein guter Moment. Ein guter Moment, um nach dem Gottesdienst aufzustehen und loszugehen. Und die Versöhnung zu wählen und Frieden zu suchen. Amen.